Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Epigenetik, Mittler zwischen Genen und Umwelt. Der Streit, ob den Genen oder der Umwelt die größere Bedeutung für den Phänotyp zukommt, ist alt. Die relativ junge Wissenschaft der Epigenetik zeigt, dass die Interaktion zwischen Genen und Umwelt weit dynamischer und komplexer ist als gedacht. Denn epigenetische Modifikationen können die Genexpression und damit den Phänotyp modulieren, ohne dass Mutationen vorliegen. Mit der Möglichkeit, Gene zu sequenzieren, wuchs die Hoffnung, über Gentherapie gezielt eingreifen und Krankheiten heilen zu können. Häufig genug ist dies aber zu kurz gegriffen. Denn Gene bilden zwar die Vorlage für die Synthese eines Proteins und damit dessen Funktion, ob die Sequenz aber tatsächlich abgelesen und damit wirksam wird, unterliegt der Regulation durch molekulare Phänomene, die unter dem Begriff Epigenetik zusammengefasst werden. Sie werden durch Umweltfaktoren hervorgerufen und sind vererbbar. Je komplexer ein Organismus bzw. je arbeitsteiliger er organisiert ist, umso größer ist die Rolle der Epigenetik. Denn über epigenetische Schalter erfolgt die Genregulation der unterschiedlichen Zelllinien, wie Nervenzellen oder Leberzellen, in denen jeweils andere Gene aktiv bzw. stumm geschaltet sind, um bei gleicher genetischer Ausstattung unterschiedliche Funktionen übernehmen zu können. Die funktionelle Identität einer Zelllinie wird also durch die Epigenetik bestimmt. Vererbt werden epigenetische Modifikationen der DNA vor allem über den Mechanismus der Mitose von einer Zelle im Körper an ihre Nachfolgezellen. Nur in Ausnahmefällen werden sie über die Meiose im Prozess der geschlechtlichen Fortpflanzung von einem Lebewesen an seine Nachkommen weitergegeben. Ein Beispiel hierfür ist der Einfluss von frühem Stress auf die Gehirnaktivität. Ein anderes ist der Erbgang bei Restless-Legs-Syndrom bzw. essentiellem Tremor, wie Alexander Zimprich herausfand. Beide Erkrankungen treten in Familien bei offensichtlich autosomal dominantem Erbgang häufiger auf, als nach den Mendelschen Gesetzen zu erwarten wäre, nämlich in mehr als 50% der Nachkommen. Zimprich et al. Fanden Hinweise dafür, dass vererbte epigenetische Modifikationen dahinter stecken.
Nicht nur über den langsamen Prozess aus Mutation und Selektion, sondern auf viel unmittelbarere Weise können Erfahrungen der Eltern oder aus der Frühphase des Lebens in der Erbsubstanz verankert bzw. an Nachkommen weitergegeben werden. Dies gilt nicht nur für Erfahrungen mit der psychisch-emotionalen Umwelt, zum Beispiel Traumatisierungen in der Kindheit, die in der DNA verankert werden, sondern auch für Erfahrungen mit der stofflichen Umwelt, zum Beispiel das Ernährungsverhalten der werdenden Mutter, Rauchen oder Alkohol. Für all diese Situationen konnten in Untersuchungen Hinweise dafür gefunden werden, dass es zu epigenetischen Modifikationen kommt. Im Falle von epigenetischen DNA-Modifikationen aufgrund der Ernährungsumwelt kann es zu einer langfristigen An- bzw. Abschaltung von Stoffwechselwegen kommen. Dies ist beispielsweise für ein Über- oder Unterangebot von Nahrung während der Embryonalphase nachgewiesen, wobei diese funktionelle Festlegung vererbt werden kann. So fand sich bei im niederländischen Hungerwinter 1944-45 ausgetragenen Kindern aufgrund der epigenetischen Modifikation von Genen für Stoffwechselwege ein erhöhtes Diabetesrisiko. Aber nicht nur Mangel, sondern auch Überfluss kann Stoffwechselerkrankungen des Nachwuchses begünstigen, wie Tierversuche mit Fütterung von hochkalorischer, fettreicher Diät während der Tragzeit ergaben. Umwelterfahrungen können somit über epigenetische Mechanismen an nachfolgende Zellgenerationen weitergegeben werden. Bisher wird das Wissen um die Epigenetik erst in der Onkologie genutzt. Ausgangspunkt hierfür war die Beobachtung, dass bei Leukämiepatienten Tumorsuppressorgene hypermethyliert und damit stumm geschaltet sind. So wurde schon früh nach Möglichkeiten gesucht, diese Stummschaltung rückgängig zu machen, was im Jahr 2009 zur Zulassung von 5-Azacitidin als erstem epigenetisch wirksamen Medikament führte, für die Indikationen myelodysplastisches Syndrom mit erhöhtem Risiko und akute myeloische Leukämie. Bei beiden Erkrankungen spielen DNA-Methylierung und Histonmodifikationen eine ursächliche Rolle für die maligne Transformation. Durch Substanzen wie 5-Azacitidin, Handelsname Vidaza, oder 5-Azac2-Deoxycytidin, Handelsname Dacogen, kann die Stummschaltung des Tumorsuppressorgens rückgängig gemacht werden, das Gen also re-exprimiert werden, erklärt Privatdozent Dr. Björn Hackansson von der Abteilung für Hämatologie und Onkologie an der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg. In Studien konnte so die 2-Jahres-Überlebensrate von 16 auf 50% erhöht werden. Zudem konnte die Dauer von Krankenhausaufenthalten und die Transfusionsnotwendigkeit reduziert werden. Die Lebensqualität nahm zu. Es ist allerdings Geduld gefragt, erläutert Hackanson. Denn der Effekt tritt erst nach 3 bis 6 Zyklen ein, während bei einer Chemotherapie oftmals 2 Zyklen ausreichen, um einen Effekt zu erzielen. Wichtig zu wissen ist auch, dass der epigenetische Ansatz nicht kurativ ist, betont Hackanson.
Wird die epigenetische Therapie allein angewendet, muss sie als Dauertherapie gegeben werden, um jeweils in den Tochterzellen den aktiven Vorgang der DNA-Methylierung zu blockieren und so nach und nach in der Zellpopulation des Tumors den Anteil der Zellen mit Allelen ohne DNA-Methylierung, das heißt ohne Gensilencing, zu erhöhen. Außerdem ist die epigenetische Therapie wie die Chemotherapie keine zielgerichtete Therapie, sondern wirkt auf das ganze Genom. Als Monotherapie eignen sich epigenetisch wirksame Medikamente laut Hackanson vor allem für ältere oder geschwächte Patienten, die für eine intensive Chemotherapie oder Blutstammzelltransplantation nicht geeignet sind. Für junge Tumorpatienten spielen sie dagegen kaum eine Rolle, da sie die Krankheit nur aufhalten. Geht es aber um Palliation, stellen epigenetisch wirksame Medikamente eine interessante Therapieoption dar, weil sie auch auf längere Zeit gut wirksam und zudem gut verträglich sind. Der Einsatz bei Älteren ist auch von daher sinnvoll, weil Methylierungen im Alter viel häufiger sind, was als eine Art Abnutzungserscheinung zu verstehen ist, so Hackanson. Fehlerhafte Methylierungen, die notwendige Gene stummschalten, werden belassen. Bei jungen Patienten werden sie dagegen wieder entfernt, wie man von Darmtumoren weiß. Epigenetisch wirksame Medikamente können bei Leukämiepatienten auch eingesetzt werden, um zunächst den Allgemeinzustand zu verbessern und anschließend Blutstammzellen transplantieren zu können. Histon-Deacylase-Inhibitoren wie das Antiepileptikum Valproat werden derzeit in klinischen Studien geprüft. Noch nicht in die klinische Prüfung gelangt, sind Ansätze, durch MikroRNA in die Genexpression einzugreifen. Bisher gelingt es nicht, MikroRNA sicher in die Zelle zu bringen. Erste Erfahrungen liegen hingegen für die Kombinationstherapie aus DNA-Methyltransferase-Inhibitoren und Histon-Deacylase-Inhibitoren vor, für die in vitro ein synergistischer Effekt auf das Tumorwachstum beschrieben ist. Die Toxizität scheint nicht zuzunehmen, der Effekt aber schneller einzutreten. Geprüft wird derzeit auch die Option, epigenetische Medikamente mit einer Chemotherapie zu kombinieren. Ziel ist einerseits das Hinausschieben der Resistenz, die bei beiden Ansätzen nach Monaten bis Jahren zu beobachten ist, andererseits könnte die Dosis reduziert bzw. die Ansprechrate gesteigert werden, so die Hoffnung.
Auch in der Psychiatrie gibt es erste Ansätze, epigenetische Modifikationen therapeutisch zu nutzen, und zwar für die Vorhersage des Therapieansprechens. Dies geht auf die Beobachtung zurück, dass bei Patienten mit Depressionen der Promotor für den Wachstumsfaktor Brain-Derived Neurotrophic Factor, kurz BDNF, hypermethyliert ist. Die BDNF-Spiegel sind erniedrigt. Sprechen die Patienten auf eine antidepressiva Therapie an, steigen sie an, wie Professor Dr. Helge Frieling, Professor für molekulare Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover, berichtet. Non-Responder zeigen dagegen keinen BDNF-Anstieg. Ein deutlich erhöhtes Risiko, nicht auf die Therapie anzusprechen, haben laut Frieling jene Patienten, bei denen der Promotor, speziell an Position CPG 87 von Exon 4, nicht methyliert ist. In der Diabetologie ist man mit epigenetischen Therapien noch ganz am Anfang. Bisher ist nur bekannt, dass auch bei Diabetes mellitus eine Hypermethylierung verschiedener Gene vorliegt. Wie dies aber mit anderen Markern korreliert, ist noch nicht ausreichend untersucht. Möglicherweise könnte die Epigenetik einen Beitrag leisten, Patientenuntergruppen zu definieren und/oder die Behandlung, zum Beispiel durch Auswahl des Medikamentes anhand epigenetischer Phänomene, zu optimieren. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Wiebke Kattmann aus München. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.